HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Ich stand auf dem höchsten Punkt der Erde. Den einen Fuß in China, den anderen in Nepal. Und befreite meine Sauerstoffmaske von Eis. Eine Schulter gegen den Wind gestemmt, blickte ich abwesend in die unermessliche Weite Tibets hinab. Ganz entfernt dämmerte mir, dass die Landschaftsflucht zu meinen Füßen ein überwältigender Anblick war. Von diesem Moment hatte ich monatelang geträumt, von dem Rausch der Gefühle, der ihn begleiten würde. Aber jetzt, endlich hier, tatsächlich auf dem Gipfel des Mount Everest angelangt, fehlte mir ganz einfach die Kraft, überhaupt etwas zu empfinden.
So beginnt John Krakauer seinen Bericht über eine für einige tödlich endende Expedition auf den Mount Everest in eisige Höhen. Heute gab es wieder Tote am Berg, ein deutscher Bergsteiger am Monte Rosa-Massiv in Italien, einer am Scharfenstein in Nordhessen, auch dort reicht ein Absturz für den Tod. Am Wochenende waren es zwei Deutsche, die in der Schweiz abstürzten, davor machten drei Südtiroler am Nanga Parbat Schlagzeilen, spektakuläre Rettungsaktion, ein Toter. Und dann der Massenabsturz am K2, einem der gefährlichsten Berge im Himalaya und auf der Welt. Dort war eine Reisegruppe von 30 Bergsteigern unterwegs. Ja, eine Reisegruppe, das war keine Expedition, das war eine touristische Reise. Sie hatten den Gipfel des 8000ers gebucht. 11 Tote. Runter kommen sie nimmer. Kaffeefahrten zum K2, der Tag in HR2 Kultur. Taugen die Gipfel der höchsten Berge wirklich als touristisches Ziel, als Destination, wie die Touristiker sagen? Lässt sich auch der Aufstieg entlang eines brüchigen Eisfeldes vermarkten? Gibt es 8000er All-Inclusive? Ja, das gibt es. Stefan Nestler hat sich mit erfahrenen Bergsteigern zu Mount Everest begeben, allerdings ohne Buchung bei einem Tourismusunternehmen.
Nur die Balzrufe der Schneehühner durchbrechen die Stille im einsamen Basislager am Rande des zentralen Rongbuk-Gletschers nahe der Nordwand des Mount Everest. Während die drei Bergsteiger auf 5500 Metern auf gute Wetterbedingungen warten, erreicht sie die Nachricht, dass ein Südtiroler Höhenbergsteiger, den sie gut kannten, in einer Eislawine ums Leben gekommen ist.
Dann wird einem natürlich sofort wieder klar, wie verletzlich wir sind und wie sehr wir doch den Naturgewalten ausgesetzt sind.
Wir gingen alle zum Bergsteigen zu die hohen Berg und wissen, dass passieren kann. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, natürlich, ich setze mich damit auseinander, aber ich hoffe trotzdem immer, dass es mich selber nicht erwischt.
Ich werde trotzdem weiterhin zum Bergsteigen gehen. Ich werde versuchen, meinem Gefühl, meinem Magen, meinem Bauch zu folgen, der mir in aller Regel immer sehr genau sagt, wo es noch geht, wo ich aber auch zurücktreten sollte. Und ich bin auch weiterhin froh, dass ich eine gewisse Angst verspüre, die mir immer sehr deutlich sagt, wann ich an der Grenze unterwegs bin und wann ich auf der sicheren Seite bin.
Gerlinde, Ralf und Hiro haben sich ein äußerst anspruchsvolles Ziel gesteckt. Nach dem Erfolg an der Shishapangma-Südwand wollen sie den höchsten Berg der Erde ohne Atemmasken besteigen. Über eine Route so gerade wie ein Strich, durch die Eis- und Felsrinnen der steilen Nordwand. 8850 Meter hoch ist der Gipfel des Mount Everest. Dort oben wird der Sauerstoff nur noch mit einem Drittel des Drucks in die Lungen gepresst wie auf Meereshöhe. Wenn nun einer von ihnen in Schwierigkeiten gerät.
Ich glaube, in unserem Dreierteam ist das hier keine Frage. Wenn es einem schlecht geht, wird die ganze Mannschaft umdrehen. Wir hatten das letztes Jahr schon im Falle der Shishapangma, als ich einen Stein aufs Bein bekommen habe, da ist auch die ganze Mannschaft umgedreht, das war keinerlei Frage.
Die drei Bergsteiger haben ihr Zelt auf 6100 Metern aufgeschlagen, direkt unter der Nordwand. Noch einmal nehmen sie die Route in Augenschein, wägen das Risiko ab. Die Wettervorhersagen wechseln ständig. Schweren Herzens entscheiden sich Gerlinde, Ralf und Hiro, ihren Plan aufzugeben und über die einfachere tibetische Normalroute zum Gipfel aufzusteigen.
Natürlich geben wir ein Stück weit das Abenteuer Nordwand auf, aber wenn das Abenteuer dann zu unkalkulierbar wird, zu spannend und dort oben auf weit über 8000 Meter von uns dann auch kein Rückzug mehr möglich ist,
dann ist es einfach zu spannend, zu viel Abenteuer.
24 Stunden später. Von der Nordwand aus sind die drei zum Nordsattel auf 7000 Meter Höhe aufgestiegen. Auf die Normalroute, hinein in den Trubel des kommerziellen Everest-Bergsteigens.
Da steht doch tatsächlich Zelt an Zelt an Zelt, zum Teil keine 30, 40 Zentimeter. Zwischendrin der völlige Wahnsinn.
Zum Beispiel eine Japanerin, eine 60-Jährige, die bis auf 8300 Meter bereits 16 Sauerstoffflaschen verbraucht hat. Also solche Sachen, die sollten einfach nicht vorkommen. Und ich weiß nicht, was man da dagegen tun kann, aber irgendwas gehört eigentlich gemacht, weil sonst nimmt es noch mehr ein fatales Ende, glaube ich.
Zelt an Zelt an Zelt, da staunt der Bergsteiger, wenn er den Bergtouristen trifft, am Mount Everest wohlgemerkt, am höchsten Berg der Welt. Und das prognostizierte fatale Ende, das hat es ja dann auch genommen, in diesem Fall nicht am Everest, sondern wie gehört am K2. Das ist der zweithöchste Berg der Erde und er soll der schwierigste sein. Kari Kobler, Partner von Hauser-Exkursionen in München, der Schweizer Experte für die Expeditionen in den Himalaya und weltweit, guten Tag.
Guten Tag, liebe Hörer.
Bei Ihnen kann man auch die Teilnahme an einer Expedition zum Gipfel des Mount Everest und zum Gipfel des K2 buchen, habe ich zumindest im Internet bei Hauser Exkursionen gefunden.
Ja, buchen ist vielleicht gerade ein bisschen übertrieben. Also bevor man eine Reise bei uns, ich sage mal jetzt zum K2 oder zum Everest buchen kann, muss man mich kennenlernen. Möchte ich wissen, wer die Teilnehmer sind. Und es sind eigentlich häufig oder fast immer dann auch Teilnehmer, die bei uns vorher schon Reisen mitgemacht haben, Reisen oder Expeditionen zu den hohen Bergen dieser Welt.
Wie prüfen Sie denn die Menschen, die mit Ihnen gehen, wenn Sie zum ersten Mal diese mitnehmen als Gäste?
Es fängt ganz einfach an. Es geht so weit, dass auf der Webseite von Kobler & Partner hinter jedem Programm steht so ein Expeditionsfinder. Und dieser Expeditionsfinder muss der Teilnehmer für sich selber ausfüllen. Es besteht bei diesem vor allem auch eine große Eigenverantwortung des Teilnehmers. Und dann gibt es Vorbesprechungen hier in Bern. Und häufig fängt es bei ganz kleinen Bergen an. Und dann irgendwann kann es schon sein, dass es dann bei den höheren Bergen aufhört.
Prüfen Sie da die körperliche Tüchtigkeit oder die seelische, die psychische Verfassung? Was ist da Ihr Programm? Wenn Sie sagen, man kann im Internet einen Expeditionsfinder ausfüllen, dann ist das ja erstmal nur der Bericht, den der Tourist von sich selbst gibt.
Er prüft sich selber, ob er fähig ist, so etwas überhaupt mitzumachen. Die seelische und die psychische Verfassung, die kann man immer erst auf einer Expedition prüfen. Sie werden verschiedene Bergsteiger mitnehmen können, die sind in den Alpen vielleicht super Bergsteiger, müssen dann aber merken an diesen großen Bergen, dass sie zum Beispiel den psychischen Belastungen, die da herrschen, einfach nicht standhalten. Das hängt zum Beispiel zusammen mit dem Lagerleben, eben vielleicht Zelt an Zelt oder Kopf an Kopf oder die einfacheren sanitären Verhältnisse. Es gibt da viele Möglichkeiten, die man aufzählen könnte, aber das kann man einfach nicht zu Hause prüfen.
Viele Möglichkeiten, wo dann einfach Schluss sein könnte für einen, den Sie mitgenommen haben.
Ja, genau. Also es kann auch mal sein, dass man einfach, dass der Teilnehmer selber merkt, dass es für ihn einfach eine Spur zu viel ist, dass er das nicht möchte. Und darum ist es eigentlich auch empfehlenswert, dass Menschen zuerst vielleicht eine kleine Expedition mitmachen. Das heißt, ich bin gerade am Sonntag zurückgekommen vom Peak Lenin und habe dann von diesem schicksalshaften Unglück gehört. Und das ist natürlich sicher ein Vorteil, wenn man zuerst sowas macht, dann weiß man nämlich auch, was man sich einlässt.
Peak Lenin ist wo? Kirgisistan oder da irgendwo?
In Kirgisistan, ja. Genau, da ist 7134 Meter hoch.
Wer aber bei Ihnen einen Gipfel, ich sage das jetzt mal so, gebucht, auch wenn Sie vorhin gesagt haben, das könnte man eigentlich nicht so nennen, also wer bei Ihnen einen Gipfel gebucht hat, der will ja auch hinauf. Man geht ja mit Ihnen mit, damit man hinaufkommt.
Ja.
Was, wenn sich herausstellt, dass der da eben nicht hinauf kann, weil eben die Kondition doch nicht reicht, ob nun psychisch oder körperlich, ganz egal. Schicken Sie ihn denn nach Hause?
Nach Hause schicken tun wir nicht. Man versucht natürlich alles Menschenmögliche, aber die Teilnehmer merken es dann meistens auch selber. Es geht einfach nicht. Es ist eigentlich ganz selten, dass wir die Teilnehmer selber nach Hause schicken. Die Teilnehmer merken das meistens selber. Ich meine, das sind ja nicht irgendwelche Anfänger, die das sowas machen. Ich denke, eine gewisse Selbsteinschätzung des Menschen ist da einfach schon angebracht. Und jetzt konkret mal im Fall, den Sie versuchen anzusprechen, K2, ich denke, das war einfach wie kein unglücklicher Zufall, was da passiert ist.
Sie meinen nicht, dass da sozusagen auf Teufel komm raus hochgegangen wurde an einem Sicherheitsseil, an einem Fixseil, das dann eben gerissen ist, als die Lawine runterkam?
Ob Sie da auf Teufel komm raus hochgegangen sind oder nicht, das kann ich hier nicht sagen. Ich denke, das werden wir auch nie wissen. Klar versuchen Sie natürlich da hochzugehen, aber das ist so ein Serac ist eine Gletschererscheinung und diese Gletschererscheinung oder diese Serac, der kann einfach runterkommen, der kann zwei Jahre, kann da nichts kommen und auf einmal kommt in einer Woche zweimal was runter. Ich denke, dass da speziell am K2, das ist Schicksal. Am Everest ist das wieder was anderes. Aber K2 hier in dem Sinn, was jetzt da passiert ist, das ist Schicksal.
Vielen Dank, Kari Kobler, von der Partner von Hauser Exkursion in München und Schweizer Experte für die Expedition in den Himalaya und auf andere hohe Berge. Wir gehen zurück ins touristisch erschlossene Basislager an der inzwischen so sogenannten Touristenroute des Mount Everest. Von dort aus brechen die drei Bergsteiger, die Stefan Nestler uns vorgestellt hat, zum Gipfel auf. Drei erfahrene Bergsteiger auf der angeblich einfachen Route.
Der Gipfelversuch. Endlich hat das Warten ein Ende. Hiro stürmt geradezu aufwärts. Ralf muss ihn bremsen. Wieder schlägt das Wetter um. Es stürmt und schneit. Gerlinde erreicht als Erste die Felsplattform, auf der sie ihr Zelt aufbauen wollen, 7700 Meter hoch. Hiro schleppt sich bergauf.
Dann habe ich gesehen, er bleibt stehen und kann einfach nicht mehr. Und ich bin dann runter zum Hiro und habe gesagt, er soll mir seinen Rucksack geben. Und das war eigentlich das Letzte, was er dann gesagt hat, nein, er gibt mir nicht. Ich habe ihm dann einfach was abgenommen, was er außen drauf gehabt hat, habe es aufgetragen und der Ralf hat ihn dann auf begleitet und wirklich die letzten Meter ist er halt dann zusammengebrochen und da hat er überhaupt nichts mehr da.
Auf die Idee hat unser Freund Hiro, der inzwischen auf 7.000-8.000ern stand, sehr viel Höhenerfahrung hatte, sehr, sehr viel Hochlagernächte hinter sich gebracht hatte, dass der ein Hirnödem bekommen könnte. Auf die Idee war ich am Anfang überhaupt nicht gekommen.
Ja, wir haben dann auch sofort Dexamethason gespritzt. Also es war sehr schwierig, durch das, dass er sehr stark unterkühlt war, überhaupt eine Vene zu finden. Aber der Ralf hat ihm dann die Hand ganz stark zusammenpresst und ich habe einfach bett, dass ich da triff und das war dann auch so. Und nach dem Dexamethason hat man einfach gemerkt, dass er wieder reagiert. Und in der Früh dann hat man dann auch reden können mit ihm und dann hat er das erste Mal geschildert, was er für Gefühl gehabt hat.
My body getting cold.
Mein Körper wurde immer kälter. Ich konnte mich überhaupt nicht mehr bewegen. Sie haben versucht, mit mir zu sprechen. Aber ihre Stimmen klangen irgendwie sehr weit entfernt. Alles sehr merkwürdig.
Ein Drama mit glücklichem Ausgang. Obwohl Hiro durch das Hirnödem stark geschwächt ist, kann er absteigen. Für einen weiteren Gipfelversuch bleibt allerdings keine Zeit mehr. Die Expedition ist zu Ende. Hirotaka Takeyoshi ist von seinem Hirnödem vollständig genesen. Gerlinde Kaltenbrunner bestieg, kaum vom Mount Everest zurückgekehrt, ihren 8. 8000er, den Gashabrum II in Pakistan. Ralf Dujmovic plant bereits die nächsten Expeditionen.
Das sogenannte Höhenhirnödem, eine Flüssigkeitsblase im Gehirn, ist eine der Höhenkrankheiten, die über 3000 Metern Höhe auftreten können. Es trifft nur ganz wenige Bergsteiger, ist aber dafür sehr oft tödlich, vor allem wenn noch ein Lungenödem dazukommt. Runter kommen sie nimmer. Kaffeefahrten zum K2. Der Tag in HR2 Kultur. Damit es nicht nur um Unfälle und Gefahren geht, geht es jetzt um einen eher harmlosen Berg, der heute nur noch die Radfahrer schreckt. Als der italienische Dichter Francesco Petrarca im 14. Jahrhundert den Mont Ventoux bestieg, gab es noch keine Bergsteiger. Die Bauern am Berg werden ihn für verrückt erklärt haben, sie haben ihn für verrückt erklärt, und auch mit der Wahl des Begleiters hatte er so seine Schwierigkeiten. Wir zitieren aus einem Brief, den er noch nach der erfolgreichen Erstbesteigung des Mont Ventoux an einen Freund geschrieben hat.
Den höchsten Berg dieser Gegend, den man nicht unverdient Ventosus, den Windumbrausten, nennt, habe ich am heutigen Tage bestiegen. Einzig von der Begierde getrieben, diese ungewöhnliche Höhenregion mit eigenen Augen zu sehen. Viele Jahre hatte ich den Plan zu dieser Bergwanderung mit mir herumgetragen. Seit meiner Kindheit lebe ich ja, wie du weißt, hier in dieser Gegend, wie eben das Schicksal die Menschen hier hin und dorthin verschlägt. Und dieser Berg, der von allen Seiten weithin sichtbar ist, steht mir sozusagen ständig vor Augen. Als ich aber über einen Begleiter nachdachte, da erschien mir, so seltsam das klingen mag, kaum einer meiner Freunde dafür richtig geeignet. So selten trifft man selbst unter guten Freunden eine völlige Übereinstimmung aller Neigungen und Gewohnheiten. Der eine ist mir zu träge, der andere zu lebhaft. Der ist zu langsam, der zu hastig. Der zu trübsinnig, der zu lustig. Der hat weniger und der hat mehr Verstand, als mir lieb ist. Und was glaubst du? Schließlich suche ich Hilfe im eigenen Haus. Ich eröffne die Sache meinem Bruder, dem einzigen, den ich noch habe, jünger als ich, du kennst ihn ja gut. Nichts hätte ihm lieber sein können. Er schätzte sich glücklich, mir Freund und Bruder zugleich sein zu dürfen.
Reinhold Messner, guten Tag.
Guten Tag.
Sie sind selber schon am K2 gewesen, Sie sind auf dem Nanga Parbat gewesen, mehrfach sogar. Sie kennen die Stellen, an denen jetzt sowohl die Südtiroler Kletterer, also ihre Landsleute, als auch die vielen, die jetzt in Gruppen verunglückt sind, am K2 verunglückt sind. Haben die sich dort wissentlich in Gefahr begeben? Ja, das tut man, wenn man an den Berg geht, aber waren sie auch leichtsinnig?
Also man muss diese beiden Expeditionen wesentlich auseinanderhalten. Bei beiden Expeditionen hat die globale Erwärmung nichts mit den Unfällen zu tun. Also beide Stellen sind relativ gefährlich. Der Nanga Parbat über die Nordseite, über die sogenannte Rakhio-Seite, ist höllisch gefährlich. Aber das Unglück ist nicht passiert, weil dort ein Eissturm gebrochen wäre, was dort fast jeden Tag passiert. Die hatten großes Glück. Dort ist ein übliches Unglück passiert. Unterkircher, ein exzellenter Bergsteiger, ist in eine Gletscherspalte oder in eine Randspalte gefallen, konnte nicht mehr gerettet werden. Die anderen beiden haben sich mehr oder weniger bravourös selbst in Sicherheit gebracht. Das waren exzellente Bergsteiger, die in Eigenverantwortung unterwegs waren und die sehr wohl wussten, was sie riskieren.
Das war der Fall am Nanga Parbat.
Die andere Geschichte ist eine ganz andere. Die sind in einer großen Masse, also mehrere Expeditionen zusammengewürfelt, darunter auch kommerzielle Expeditionen. Das sind Gruppen, die sich sozusagen im Rahmen einer Ausschreibung, im Rahmen einer Reisebüroveranstaltung treffen, hochgestiegen, 25 Leute in einem Schub. Die sind ziemlich spät in die Gipfelregion gekommen. Und da gibt's eben knapp unterm Gipfel des K2 einen Serak. Das ist ein senkrechter Eisabbruch, von dem immer wieder Stücke abbrechen, den man schlauerweise, so habe ich es mindestens gemacht, links umgeht. Diese Bergsteiger sind wohl sehr nahe dran vorbeigegangen. Die Route war präpariert, sonst wären sie gar nicht losgegangen von Einheimischen. Mhm. Und dann ist eine Eislawine abgegangen, hat einige erschlagen. Das Schicksal, das diese Leute brauchen, um sich wie an einem Geländer hochzuhankeln und wieder zurückzugehen, wurde mitgerissen. Damit waren die Oberen, die schon drüber waren, blockiert und sind dann beim Abstieg wieder in ein Schneebrett oder in eine Lawine geraten. Das heißt, ein Unglück hat das andere ausgelöst. Ein Beweis dafür, dass die Leute nicht Herr der Lage waren. Vermutlich wussten sie nicht einmal, was sie tun.
Das heißt, die Bergsteiger, die da nach dem Absturz des Eisblocks irgendwie oben blockiert waren, das sind Leute, die dann nicht mehr in der Lage sind, selbstständig abzusteigen.
Ja, eben, wenn man so große Berge wie den K2 im Reisebüro buchen kann, alles inklusive Animation und die Lager und die fixen Seile vor Ort und die Sauerstoffdepots, dann passiert es leicht, wenn ein einziges Glied in dieser Kette nicht mehr hält, dass diese Gruppe, die sich da diesen Veranstaltern ausgeliefert hat, völlig verloren ist. Bergsteigen war und an den großen Bergen bis vor 15 Jahren eine selbstveranstaltete Angelegenheit. Das heißt, der Bergsteiger war Ideator seines Tuns. Er war Akteur und damit ganz für alles verantwortlich. Und wenn sie umkommen, sind sie selber dafür schuld. Aber dieses Gruppenbergsteigen, das vor allem die alpinen Vereine in den letzten Jahren mitgetrieben und gefördert haben, jeder Mensch soll die Chance haben, auf den Berg hinaufkommen. Die Berge muss man sicher machen. Das waren die Parolen. Die Berge sollten zu einer Art Klettergarten werden. Das hat viele veranlasst, diese Berge nicht mehr ernst zu nehmen. Ein Berg ist leider oder zum Glück eine gefährliche Angelegenheit. Ich sage Ihnen nur eins, der Berg wird völlig falsch verstanden, wenn man glaubt, man könnte eine Besteigung oder ein Erlebnis kaufen. Ich verstehe die Zusammenhänge. Da gibt es eine Nachfrage, da gibt es viele Bergsteiger, die nicht die Zeit haben, die vielleicht auch nicht das Können haben, in Eigenregie auf den K2 zu steigen. Und die sind froh, dass da irgendwelche Organisatoren den K2 von der Stange anbieten. Und die kaufen nun eine Passage mit sehr viel Geld, das kostet 10, 15, 20, auch 30, 40.000 Euro, eine Passage, Basislager zum Gipfel und wenn es gut geht, auch wieder zurück. Und gerade diese Leute denken, dass da schon alle Gefahren herausgenommen worden sind. Und deswegen steigen sie ziemlich unbedarft. Im Grunde steigen sie am Ende wie die Lemminge. Und nur wenn dieser Humbug eben organisierte Reisen auf den Everest K2 und anderen 8000ern aufhört, dann werden auch diese großen Unfälle aufhören. Und dann sind wieder die selbstverantworteten Bergsteiger unterwegs. Und die werden natürlich auch Unglücke haben. Denn Berge sind und bleiben gefährlich. Aber die tragen die Verantwortung ganz für sich selber. In diesem Fall wissen wir eigentlich nicht, wer die Verantwortung trägt. Der Organisator wäre zum Teil, der Klient ja auch zum Teil, aber das Ganze ist im Grunde eine Geschichte, wo der Veranstalter die Verantwortung nicht ganz übernehmen kann und der Klient sie im Grunde nicht übernimmt, weil er gar nicht weiß, was er tut. Die Leute wissen zum Teil nicht, wo sie unterwegs sind, wo der Berg steht.
Reinhold Messner, ein letztes Wort. Sie haben es am Anfang schon erwähnt. Das Bergsteigen generell wird gefährlicher, weil sich das Klima auf der Erde verändert. Das war in diesem Fall jetzt nicht ausschlaggebend, aber das kann sowieso zu noch mehr Unfällen als schon in der Vergangenheit führen, oder?
Ja, das wird vor allem in den Alpen ein großes Problem. Dort haben wir nicht nur den Gletscherschwund, wir haben den Permafrost, der schwindet und verschwindet und damit können riesige Stücke so groß wie ein Hochhaus von der Wand abbrechen und ins Tal donnern. Wir haben auch andere Wettersituationen, allerdings inzwischen auch das Satellitentelefon, um rechtzeitig gewarnt zu sein. Aber all diese moderne Technologie, eben Satellitentelefon, um den Hubschrauber zu rufen, Satellitentelefon, um die Wettervorhersage abzurufen, das hat auch Nachteile, weil ich dann meine Sinne, meine Instinkte nicht mehr bilde. Bergsteigen muss eine selbstverantwortete Angelegenheit bleiben. Das heißt, wir Bergsteiger müssen für dieses Tun von Anfang bis zum Ende die Verantwortung tragen und im Grunde immer auf unsere Sinne und auf unsere Angst hören, die uns schon rechtzeitig zurückholt. Ich allein habe an den 8013 Expeditionen abgebrochen, weil es mir zu gefährlich wurde, zu schwierig wurde. Und wenn ich nicht abgebrochen hätte, wäre ich heute nicht mehr am Leben. Das Abbrechen kommt bei diesen kommerziellen Expeditionen nicht vor. Da sagen die Leute, ich habe bezahlt, also will ich zum Gipfel gehen. Und dann ist plötzlich eine einzige kleine Geschichte in dieser Infrastrukturkette bis zum Gipfel nicht in Ordnung und schon ist ein Unglück da.
Und schon wird der übliche Anspruch des Touristen zur Todesfalle, ich habe bezahlt, wir haben es gehört, Mount Everest oder K2 all inclusive, also auch inklusive Gipfel und am Ende ist es inklusive Grab. Wenn man die Leichen nicht bergen kann, wird es halt ein sehr kaltes Grab. Schon jetzt säumen die üblichen Wege hinauf zu den höchsten Bergen einige tiefgefrorene Leichen aus den vergangenen Jahrzehnten. Der Bergsteiger und Autor Reinhold Messner war das. Kleiner Einschub von Andrea Gerg jetzt, was ganz anderes.
Der Monte Rosa im gleißenden Licht, der Monte Rosa im gleißenden Licht.
Nur das Alpenglühen, ja, das Alpenglühen.
Und es war alles Natur, es war alles echt. Der Monte Rosa im gleißenden Licht. Dann waren die Eispickel, die da die Staubwolken und die Eiswolken aufgeschlagen haben.
Auf der Alm, ja, da gibt's Gesinn.
Da waren die Eisschollen, da waren die Riesen, die Skischuhe, die Bergschuhe. Mit den Steigeisen, Bergschuhe.
Deine Welt sind die Berge.
Hocken im Eis, dann waren die Eispickel, die da die Staubwolken und die Eiswolken aufgeschlagen haben, wie sie sich durchhocken im Eis, dann waren die Eispickel, die da die Staubwolken und die Eiswolken aufgeschlagen haben. Natur ist der Monte Rosa, Staubwolken und die Eiswolken aufgeschlagen.
Kleiner Einschub, wie gesagt, unter Mitwirkung von Louis Trenker und einiger anderer Klischees, damit wir aus dem Himalaya mal wieder in heimische Gefilde zurückfinden. Heiner Geißler, heute hier nicht als Politiker gefragt, sondern als passionierter Bergwanderer und Bergsteiger. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Kommen wir mal vom medialen Abklatsch der Berge und ihrem Superprotagonisten Louis Trenker wieder zu den realen Bergen zurück, die dann, wenn man drinsteckt, nicht mehr nur malerisches Postkartenidyll sind. Was macht die Faszination des Bergs aus? Sie können das ja ganz persönlich beantworten, die hinter dem ganzen Rummel steckt.
Ja, Bergsteigen ist eben ein Abenteuer. Und wahrscheinlich gehört das Bergsteigen zu den letzten großen Abenteuern, die man heute auf der Erde noch erleben kann. Und es ist eben eine faszinierende Herausforderung, eine körperliche, seelische, geistige, charakterliche Herausforderung. Und es ist halt nicht ein dumpfes Aschenbahnrennen immer im Kreis herum, sondern es ist Leistungssport in einer wilden, schönen Landschaft, unmittelbare Berührung mit der Erde, mit den Pflanzen.
Ist das mehr sich selber erfahren oder mehr die Natur erleben?
Es ist beides. Also es ist natürlich eine Selbsterfahrung mit dem Bergsteigen verbunden, wobei man natürlich Folgendes sehen muss. Ich bin zum Beispiel im Bergsteigen nie an meine Grenze gegangen. Ich habe immer noch eine Reserve behalten. Mhm. Um, wenn es mal schwierig wird, mich auch selber retten zu können. Nicht, wenn man in die Berge geht und geht bis an die Grenze oder über die Grenze hinaus und dann tritt eine Schwierigkeit auf, dann kann man nicht mehr selber herauskommen. Und das wollte ich eigentlich nie. Man muss natürlich noch anderes beachten. Nicht wahr? Man ist in einer ständigen Abhängigkeit.
Von den anderen.
Genau, nicht nur von den anderen, sondern vom Wetter. Mhm. Man muss die Sonne, den Mond beobachten, die Sterne, nicht wahr, die Wolken am Himmel. Das erfordert eben Eigenschaften, die man auch erst durch Erfahrung bekommt. Und das Bergsteigen erfordert Können, Umsicht, Solidarität auch, das ist richtig, und Beherrschung der Technik. Nicht? Man muss die Knotentechnik beherrschen und man muss eben auch eine Eisschraube richtig reindrehen, richtig reinsetzen können. Man muss sich auf das Bergsteigen vorbereiten. Es gibt beim Bergsteigen objektive Gefahren und subjektive Gefahren.
Wollte ich gerade drauf kommen, denn das ist ja auch die Frage, wie man sich erlebt in dieser wilden Natur. Als klein in der großen Natur oder als jemand, der so Omnipotenzgefühle hat, weil ich komme da jetzt hoch, egal was mir entgegensteht.
Na gut, man muss sich nicht klein vorkommen, man braucht da keine Omnipotenzgefühle haben. Es wird ja auch dauernd von Extremsport geredet, aber extrem ist ja der Sport nur für jemanden, der den Sport nicht beherrscht. Ich persönlich habe, meine Söhne übrigens auch, wir haben uns immer auf das Bergsteigen vorbereitet, Skibergsteigen oder im Sommer Eis- und Felsbergsteigen. Das sind eben Herausforderungen, da kann man nicht einfach plötzlich von der norddeutschen Tiefebene 12 Stunden runterfahren oder 10 Stunden und dann plötzlich rauflaufen.
Also man muss trainiert sein, heißt das?
Also ich habe eigentlich regelmäßig trainiert, jeden Tag oder jeden zweiten Tag eine Stunde Dauerlauf mindestens, Klimmzüge gemacht, 50 Klimmzüge am Tag, natürlich nicht hintereinander, sondern in Intervallen. Das muss man machen. Mhm. Wenn man das nicht macht, dann kann man Bergwandern, das kann man schon. Aber richtig Bergsteigen, also kombinierte Touren in Fels und Eis, mit auch der Notwendigkeit der Anwendung von Technik, das kann man nur, wenn man ständig in der Übung ist.
Wenn Sie jetzt von den Unfallserien hören, wie derzeit, also heute wieder auch Tote am Berg, gestern am Wochenende, dann der große Unfall am K2 und davor Nanga Parbat, ständig spektakuläre Rettungen und Tote an diversen Bergen, in den Alpen und im Himalaya und sonst wo. Sollte man da nicht langsam mal ein paar Standards einführen, damit das, was Sie jetzt gesagt haben, dann auch für alle gilt und vielleicht auch nicht alles zum Tourismusziel werden kann?
Ich glaube, dann zerstören wir das Abenteuer, wenn wir Standards einführen beim Bergsteigen, was man nicht machen sollte oder was man verhindern oder behindern sollte, dass das Bergsteigen kommerzialisiert wird. Das Kommerzialisieren ist die eigentliche Gefahr, weil durch die Kommerzialisierung das, was man selber können muss, einem angeblich abgenommen wird vom Veranstalter. Mhm. Nicht? Der Veranstalter verspricht etwas, nicht wahr? Und dann besteht man darauf, dass es auch eingehalten wird. Und all das, was ich vorhin gesagt habe, also zum Beispiel die subjektiven Schwierigkeiten, die kann ich natürlich total ausmerzen, indem ich einfach für die notwendige, richtige Kondition sorge. Nicht wahr, dass ich psychisch stark bin, das kann ich mir alles anerziehen, aneignen durch Training. Und die objektiven Gefahren, die muss ich eben minimieren. Ich muss also, was sind objektive Gefahren? Das ist Steinschlag, Lawinen, das sind Unwetter, Gewitter, und denen kann ich ja ausweichen. Das heißt, ich brauche eine sorgfältige Routenwahl. Ich darf nicht unterhalb im Hochsommer von Serax in eine Wand einsteigen, mittags um 12 Uhr oder schon morgens um 9 Uhr, das ist schon zu spät, sondern wenn ich ins Eis will, dann muss ich morgens um 2 raus oder um 1 Uhr raus, nicht, damit ich um 8 Uhr auf dem Gipfel bin oder um 9 Uhr.
Genau das haben die am K2 nicht gemacht. Sie sind nachmittags am Serrat vorbei. Sie sind
zum Teil Mitternacht auf dem Gipfel gewesen.
Heiner Geißler, Politiker, diesmal nicht. Vielen Dank.
Ja, bitteschön.
Runter kommen Sie nimmer. Kaffeefahrten zum K2, der Tag in H2 Kultur. Runtergekommen ist natürlich damals im 14. Jahrhundert Francesco Petrarca. Runtergekommen von seinem Berg, dem Ventoso, heute Mont Ventoux genannt in Südfrankreich. Sonst hätte er nicht aufschreiben können, wie er hinaufgestiegen ist.
Einen uralten Hirten trafen wir an den Hängen des Berges. Er bemühte sich wortreich, uns vom Aufstieg zurückzuhalten und erzählte, er habe vor 50 Jahren mit ebensolchem jugendlichen Feuergeist den höchsten Gipfel erstiegen. Aber er habe von dort nichts mitgebracht außer Enttäuschung und Erschöpfung, die Haut und die Kleider zerrissen von Felszacken und Dornen. Und man habe bei den Leuten hier weder vorher noch nachher jemals etwas von einem ähnlichen Abenteuer gehört. Das rief er uns zu, und wie junge Leute so sind, sie wollen ja nicht auf Warnungen hören, wir wurden durch sein Mahnen in unserem Eifer nur noch bestärkt. Daraufhin ging der Alte, nachdem er die Vergeblichkeit seines Bemühens eingesehen hatte, eine kurze Wegstrecke mit in die Felsen hinein und wies uns mit dem Finger einen steilen Pfad. Viele Ermahnungen gab er uns mit auf den Weg, und viele Seufzer stieß er hinter unserem Rücken noch aus, als wir schon längst weitergegangen waren. Ein Gipfel ist da, der höchste von allen, den die Bergbewohner das Söhnlein nennen. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht nach dem Prinzip des Gegensatzes. Er erscheint nämlich in Wahrheit als der Vater aller benachbarten Gipfel. Auf seinem Scheitel befindet sich ein kleines Hochplateau. Dort ließen wir uns endlich ermattet zum Ausruhen nieder.
Reise auf den oder Besteigung des Mont Ventoux im 14. Jahrhundert. Stefan Winter, Ressortleiter Breitensport beim Deutschen Alpenverein. Guten Tag.
Guten Abend.
Runterkommen Sie nimmer, Kaffeefahrten zum K2, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben, angesichts der spektakulären Rettungsversuche und Todesfälle an den höchsten und gefährlichsten Bergen der Welt. Sie sind für den Breitensport beim Alpenverein zuständig. Gehören dazu auch die höchsten Kletterschwierigkeiten?
Die allerhöchsten Kletterschwierigkeiten gehören eigentlich zum Spitzensport. Das ist auch eine Sparte im DRV. Mhm. Aber nicht jede Expedition im Himalaya ist Spitzensport, sondern die meisten sind tatsächlich auch Breitensport, wenngleich die Höhe natürlich extrem ist.
Sollte man angesichts der Todesfälle der letzten Tage, die Meldungen lesen sich ja irgendwie wie Kriegsberichterstattung, sich nicht etwas weniger Breite bei der Bewegung in die Berge wünschen?
Grundsätzlich ist es so, dass sich die Aktivitäten an den Bergen der Welt auf wenige Gipfel konzentrieren. Die sogenannten 14.800er sind natürlich auch irgendwo ein Prestige, wo jeden Bergsteiger reizt und lockt. Platz ist dort genügend zum Bergsteigen. Vielmehr will der DRV die Leute sensibilisieren und auf gar keinen Fall abhalten, in die Berge zu gehen.
Das ist ja das Problem. Aber bleiben wir mal bei unseren Bergen in Anführungsstrichen. Haben Sie dadurch, Sie haben ja auch Werbung gemacht für Gruppenbergsteigen, Sie haben das propagiert viele Jahre lang, haben Sie dadurch nicht irgendwie auch die Alpen zu einer Art Klettergerüst gemacht, wo man sich hinbegibt, nicht unbedingt nur um in den Bergen zu sein, sondern auch um Gipfel zu sammeln im Gipfelbuch?
Man muss das immer immer so sehen, dass die Natur einem ja auch was zurückgibt, dem Menschen. Und Sport, Bergsport ist ein Teil unserer Kultur, unseres Lebens. Und der DRV ist der Letzte, der die Menschen aus dem Gebirge aussperren will. Aber wenn man diese Natur eben nutzt zum Sport, dann ist es wichtig, dass man hier gut vorbereitet in die Berge geht und auch nichts kaputt macht.
Dennoch gibt es die Leute, die die Prestigegipfel ablaufen, die die 8000er sammeln oder die 4000er in den Alpen oder die 5000er sammeln und irgendwie das alles geschafft haben wollen.
Das ist richtig, und wenn man das gut vorbereitet, trainiert, mit der richtigen Ausrüstung und Sicherungstechnik auch angeht, dann steht auch nichts dagegen. Allerdings warnen wir auch die große breite Masse, die vor allem in den Alpen unterwegs ist, dass man sich vielleicht auch nicht immer richtig einschätzt. Das heißt, Selbstverantwortung ist hier ein ganz wichtiges Thema und Sensibilisierung für die Berge als Wildnisraum, denn das kann man auf gar keinen Fall vergleichen mit einer urbanen Landschaft, aber viele Leute vergessen das.
Herr Winter, da sind wir an einem Punkt, den vorhin schon Reinhold Messner angesprochen hat. Das eine ist Selbstverantwortung, die Selbstverantwortung des Bergsteigers, und auf der anderen Seite stehen Veranstalter. Und der Tourist hat gelernt, all inclusive, wir haben ja so eine Mentalität geübt, eingeübt bekommen über viele Jahrzehnte. Der Tourist hat gelernt, wenn ich etwas bezahlt habe, dann habe ich auch ein Recht darauf, dann will ich das auch alles haben. Ich will also dann trotz Wettergefahren oder sonst welcher Gefahren den Gipfel, und ich will auch wirklich hingebracht werden sozusagen. Da gebe ich die Selbstverantwortung, von der Sie eben sprachen, auf.
Das ist richtig. Wenn man als Katalogkunde eine Reise bucht, sei es jetzt in die Alpen oder in den Himalaya, dann übergibt man ja sein Leben auch in die Hände eines Führers, eines Bergführers, eines Tourenleiters, und da kann man schon sehr hohe Erwartungen an den Veranstalter haben, dass er für die bestmögliche Sicherheit sorgt. Auf der anderen Seite ist ja das individuelle, eigenverantwortliche Bergsteigen, was ja viele Millionen Menschen in den Alpen gerade so lieben, dass man einfach in der Früh selber entscheiden kann, wo man hingeht, dass man dann seine Sachen zusammenpackt und einfach hinaufsteigt in die Berge. Und da liegt die Verantwortung bei einem selber. Das heißt, zu schauen, ist das Wetter in Ordnung, komme ich nicht in ein Gewitter, wo ist überhaupt die nächste Hütte, wo ich mich verpflegen kann und so weiter und so fort. Also man muss hier generell dann unterscheiden.
Wenn ich mit dem Touristiker unterwegs bin, begebe ich mich vielleicht, weil ich ja diese Selbstverantwortung abgegeben habe, auch unter Umständen in gefährlichere Situationen. Der kann mich vielleicht nicht so sehr einschätzen, weil er mich nicht so gut kennt, wie ich mich vielleicht kennen sollte. Steckt da nicht eine Gefahr drin? Ich meine, wir haben das am K2 gesehen. Die sind eben gerade gelernt, von Heiner Geißler, man geht nicht in der Nachmittagssonne unter einem Serac vorbei. Genau das haben die gemacht, und dann hat es gekracht.
Das ist richtig, und das ist natürlich hier auch ein tragischer Ablauf gewesen. Wenn man jetzt nicht so erfahren ist und sich in die Hände eines Leiters, eines Führers begibt, dann vertraut man natürlich auf die Kompetenz desselben. Da ist es wichtig, dass man eben die Anforderungen zum einen an einen selber, die in Reisekatalogen zu 8000er stehen, gewissenhaft liest und auch dort die Trainingstipps berücksichtigt. Auf der anderen Seite stehen die Veranstalter in der Pflicht, die Kunden auch genau auszusuchen, das heißt Tourenberichte einzufordern, die Bergsteiger-Vita abzurufen und dann zu entscheiden, nehme ich den jetzt mit oder nicht. Das ist manchmal ein Gang auf Messers Schneide. Demgegenüber steht ja auch irgendwo die Notwendigkeit, Geld zu verdienen, um als Unternehmen weiter zu existieren. Auf der anderen Seite aber auch die Verantwortung wieder gegenüber dem Kunden und seinem Leben.
Sie würden nicht so weit gehen zu sagen, die Touristiker haben oben in den Bergen an den schwierigen Stellen gar nichts zu suchen.
Also komplett ausschließen kann man das, sollte man das auf gar keinen Fall. Das hat ja auch jahrzehntelang wunderbar geklappt, und auch jetzt ist es ein herausragendes Einzelbeispiel. Aber es gibt gewisse Berge, und zu denen gehört schon auch der K2, unter anderem auch der Everest, wo es schon grenzwertig ist, wo man, wenn kommerziell organisiert, nur in sehr kleinen Gruppen unterwegs sein kann oder gar nicht.
Aber Sie machen trotzdem weiter Werbung für die Berge.
Das machen wir auf jeden Fall, denn Bergsteigen ist an sich ein gesunder Sport, und das erleben auch Tag ein, Tag aus Millionen von Menschen.
Außer er endet mit dem Tod.
So ist es.
Stefan Winter, Ressortleiter Breitensport beim Deutschen Alpenverein, recht herzlichen Dank.
Bitteschön.
Werbung fürs Laufen und Klettern auf die Berge ist übrigens eine deutsche Erfindung. Die Parole "Der Berg ruft" und die zugehörigen Breitwandbilder haben ihren Ursprung hier bei uns in der Zeit des Nationalsozialismus und dann später in den 50er Jahren. Robert Balles.
Majestätisch springt der Steinbock über den eisigen Wildbach. Es ist schön in den Bergen, direkt am prallen Busen der Natur. Bereits in den 1920er Jahren wird diese Tatsache von deutschen Filmemachern entdeckt. Es ist die Geburtsstunde des Bergfilms, einer rein deutschen Erfindung also. Die Bergkulisse der Alpen, das ist das Größte, sagt sich 1921 Regisseur Arnold Fank und verklärt die Schönheit der Wipfel und Gipfel in dem Dokumentarfilm Die Wunder des Schneeschuhs. Der erste Bergfilm entsteht, bald darauf kommen dürftige Spielhandlungen hinzu und 1925 etablieren sich in dem Gletscherdrama Der heilige Berg Leni Riefenstahl und Louis Trenker als die ersten Stars eines neuen Genres. Riefenstahl erinnert sich.
Die Aufnahmen beim Pitzbalü, wo wir auf dem Eisband sitzen, das war bei 28 Grad minus. Seit 50 Jahren war es nicht so kalt im Engadin gewesen.
Raus aus den Kulissen, rein in Eis und Schnee. Bergfilme wie Die weiße Hölle vom Pitzbalü oder Stürme über dem Mont Blanc entstehen vor Ort und mitten in der Natur. Leni Riefenstahl fügt schließlich mit ihrem legendären Blauen Licht 1932 die Ebene des märchenhaft Mystischen hinzu. Währenddessen verlegt sich der stramm konservative Louis Trenker auf nationalistisch angebräunte Gipfeldramen Der Berg ruft. Die Welt der Berge als Prototyp des Heimatbegriffs. Hier wird die Natur oft zur bloßen Kulisse für Familiendramen und klebrige Liebesschmonzetten. Erste Heimatfilme, die im Gegensatz zum reinen Bergfilm auch mal im flachen Land spielen können, gibt es schon unter den Nazis. Aber die ganz große Zeit des heimatorientierten Bergfilms, das sind die 50er Jahre. Grün ist die Heide, Schwarzwaldmädel, der Förster vom Silberwald. Der reine Bergfilm, den es nur im deutschsprachigen Raum gibt, wird Anfang der 60er dann von den Schlagerfilmchen abgelöst.
Ihr Stadtleut seht auch nie das, was ihr sehen sollt. Ihr glaubt, in den Bergen kann man sich überall herumtreiben. Und dabei versprengt ihr uns das Wild in alle Winde.
Zeit für einen Blick über den Tellerrand. Genregeil, wie die USA nun mal sind, entstehen dort in den letzten Jahren auch einige Bergfilme. Actionbeladene Dramen in der Steilwand sind das. Der Berg nicht als Heimatkulisse, sondern als grausame Herausforderung. Cliffhanger, Vertical Limit, der Berg wird zur reinen Actionkulisse. Wie schon bei James Bond oder jüngst sogar im Dokumentarfilm Am Limit von Pepe Dankwart über zwei passionierte Kletterer.
Das ist ein Bergkristall. Das Herz des Berges.
Wunderschön.
Und der hier, der hat eine ganz besondere Geschichte. Wollt ihr die hören? Unser Ururgroßvater hat sie aufgeschrieben damals.
Und auch das gibt es, den Bergfilm als Parodie. Im schrillsten Beispiel dieser Art, in Walter Bockmeyers Geierwalli, gehen Männer als pralle Damen verkleidet, dem Kühen frivol ans Euter. Ja, so ist das, wenn in den Bergen die Mägde melken gehen. Hätten die seriösen Vertreter des Genres Bergfilm das gesehen, sie wären entsetzt in die Berge geflüchtet und nimmermehr zurückgekommen.
Jetzt haben's mit ihrem dicken Arsch den schönen Enzian und das seltene Edelweiß Plattpressata.
Ob Francesco Petrarca der Nachwelt etwas Schriftliches von der Faszination des Gipfels hinterlassen hätte, wenn er geahnt hätte, wie die Berge einmal zum Filmklischee verkommen werden, als er den Mont Ventoux bestiegen hat. Der erste Bergsteiger der Literaturgeschichte hätte vielleicht geschwiegen damals im 14. Jahrhundert, hatte aber nicht.
Zuerst stand ich da wie benommen von der ungewohnten Luft und dem ganz freien Rundblick. Ich schaue nach unten, Wolken schweben zu meinen Füßen, und schon scheinen mir Athos und Olymp nicht mehr unglaubhaft. Was ich von ihnen gehört und gelesen habe, erblicke ich auf einem weniger berühmten Berg nun mit eigenen Augen. Ich wende meinen Blick jetzt nach der Seite, wo Italien liegt, die Gegend, zu der sich mein Geist so sehr hingezogen fühlt. Die Alpen selbst, eisstarrend und schneebedeckt, die einst der wilde Feind des Römernamens überstieg, mit Essig hat er dabei, wenn wir der Überlieferung glauben wollen, die Felsen gesprengt, die Alpen schienen mir greifbar nahe, obwohl sie doch so weit entfernt sind. Ich betrachtete nun eins nach dem anderen voll Staunen. Ich genoss bald das Irdische, bald erhob sich nach dem Beispiel des Leibes auch die Seele zu hören.
Professor Franz Bockhardt, Sportwissenschaftler am Sozialwissenschaftlichen Institut der Technischen Universität Darmstadt. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Schmidt.
Runterkommen Sie nimmer, Kaffeefahrten zum K2, so haben wir den Tag in HR2 heute überschrieben. Die Leichtsinnigkeit und die Selbstüberschätzung haben wir da in dem Titel unterstellt und dazu ja auch schon einiges gehört in der Sendung. Vielleicht ist das aber gar nicht so einfach. Vielleicht bucht man bei einer Expedition auf einen 8000er auch den Tod als Möglichkeit sogar mit. Buchen der Grenzerfahrung inklusive Restrisiko. Sie haben da mal was drüber gearbeitet. Ist das so?
Ja, der Tod ist eine wichtige Erfahrung, eine Grenzerfahrung, die man macht beim Bergsteigen und die man vielleicht nicht mitbucht in solchen organisierten Touren, aber die passionierte Bergsteiger immer mit einkalkulieren. Was allerdings nicht heißt, dass Bergsteiger lebensmüde sind, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Sie wollen alle lebend wieder runterkommen.
Aber sie wollen an diese Grenze.
Genau. Die Grenze ist eine wichtige Erfahrung. Sie dient der Intensivierung des Erlebens, der Überwindung der Durchschnittsexistenz, aber auch der Nobilitierung der eigenen Person. Und Petrarca, den Sie in der Sendung hatten, ist eigentlich ein gutes Beispiel. Das ist gleichzeitig der Prototyp des modernen Subjekts, wo sich genau diese narzisstischen Momente, möchte ich sie jetzt mal nennen, wiederfinden.
Weil er hochgegangen ist, obwohl alle ihm abgeraten haben.
Ja, genau.
Weil er es machen wollte und er dann davon berichtet hat.
Genau, richtig. Mhm. Und weil er sozusagen herausgetreten ist aus der Masse und als Einzelner etwas Besonderes, etwas Exzeptionelles geleistet hat.
Und warum eskaliert das jetzt seit ein paar Jahren in den Bergen? Also warum sind das nicht mehr nur die Einzelgestalten wie Reinhold Messner, den wir in der Sendung ja hatten?
Ja, ich glaube, es liegt zum Teil natürlich auch an Personen wie Reinhold Messner, der sehr extrovertiert mit seinen Erfahrungen umgeht, der die Dinge nach außen trägt, der natürlich dann Nachahmer sucht, nicht selber sucht, aber der Nachahmer findet. Menschen, die versuchen, diese Vorbilder nachzuahmen. Und das geschieht inzwischen, wie Sie auch in der Sendung angedeutet haben, massenhaft.
Ja, das geschieht massenhaft und es geschieht auch sozusagen unterstützt. Auch diese Expeditionen, die sich da getroffen haben am K2, waren zum Teil Expeditionen, die touristisch waren, also wo die Leute dafür bezahlt haben, zum Teil aber auch Expeditionen, die von Sponsoren sozusagen hochgeschickt worden sind. Da trifft sich so auf verschiedenen Ebenen auch wirtschaftliches Interesse am Berg.
Ja, Sponsoren sind mittlerweile wichtig, also der normale Durchschnittsbürger kann sich das kaum leisten, so etwas. Ich glaube, Herr Messner hat es angesprochen, bis zu 30.000, 40.000 Euro werden für eine Gipfelbesteigung gezahlt. Und das wird mittlerweile auch gesponsert, weil es eben halt nicht jeder leisten kann. Und meines Wissens gibt es sogar eine Aussage des geretteten Bergsteigers, der seinem Sponsor dankte dafür, dass er nun wieder lebend nach unten gekommen ist und dass er auf dem Gipfel sein konnte.
Und diese Ranglisten der Gipfelstürmer, die ich eben mit dem Herrn vom Alpenverein angesprochen habe, die gibt's ja auch. Das zieht doch auch Wellen nach sich.
Natürlich,
dann.
Es gibt diejenigen, die 14 8000er Messner beispielsweise ohne Sauerstoff bestiegen haben, dann gibt es der nächste hat dann 13 bestiegen und so weiter. Da gibt es also regelrechte Ranglisten. Das ist ganz klar, das ist ein Wettstreit. Und es geht um Distinktionsgewinne, also um Unterscheidungsgewinne, womit man sich von der Masse unterscheiden kann. Und das führt dazu, dass man sozusagen immer versucht, noch eins draufzusetzen, immer weiter zu steigern. Der Körper darf nicht stillgestellt sein in diesem Spiel, sondern der stillgestellte Körper gilt eigentlich als derjenige, der nichts wert ist, sondern es geht um Überwindung und um Überbietung. Das finden wir auch im Extrembergsteigen.
Nun ist das Besondere am Bergsteigen, vielleicht ist es die einzige Sportart, bei der der Abstieg mit dazugehört. Aber der ist nicht die Faszination. Sie wollen alle rauf und vieles passiert beim Abstieg, die letzten Unfälle auch.
Ja, offensichtlich scheint das eine besonders sensible Phase zu sein. Es gibt Aussagen von Extrembergsteigern, die sagen, wenn sie auf dem Gipfel sind, dann eigentlich schon wieder das Gefühl der Leere empfinden, weil sie an den Abstieg denken und schon überlegen, wie sie das nächste Gipfelerlebnis haben können.
Das ist so das Paradigma des Aufstiegs in unseren Köpfen, so auch von der Kultur her immer mitgeführt. Also wir wollen immer rauf, aber mit dem Runter haben wir es nicht so.
Ja, das Runtergehen ist natürlich extrem wichtig und Sie sagen zu Recht, da passieren ja auch die meisten Unfälle. Aber es ist eben halt das, was nicht so gewinnträchtig ist im Sinne des symbolischen Gewinns, den man davon zieht. Das gehört sozusagen dazu, das ist noch zu leisten, aber das Hochkommen, das Aufsteigen, das ist das Wichtigere.
Und hat das was mit dem Tod zu tun? Also man kann bis oben sein und gekommen sein und wenn man danach dann stirbt, ist nicht mehr so schlimm?
Ja. Also der Tod beim Bergsteigen, man könnte sagen, ist der Maßstab, an dem das Leben bemessen wird. Und das macht auch gleichsam die Intensitätssteigerung der Erfahrungen aus. Die Intensivierung des Lebens vor dem Tod wird gesucht und wird angestrebt. Und das macht man, indem man sich in besonderer Weise aufopfert, indem man besondererweise Entsagungen in Kauf nimmt, indem man sich quält. Das erzeugt dann gewisse Leidenschaften. Und diese Leidenschaften funktionieren nur dann, wenn die Todesgefahr gleichsam im Hintergrund steht. Mit jedem Tritt laufen sie Gefahr abzustürzen.
Mhm. Sie überwinden die Schwächen ihres Körpers. Und wenn sie den Körper ganz überwunden haben, sind sie tot.
Richtig, genau. Also ich würde sagen, es spielen dort zwei Dinge eine Rolle. Das ist einmal der Lebenstrieb und einmal der Todestrieb. Wie Freud das mal genannt hat, Eros und Thanatos, die widersprüchlich zusammenhängen und nicht voneinander zu trennen sind. Ich glaube, beim Bergsteigen kann man das fast schon exemplarisch aufzeigen, wie diese beiden Dinge widersprüchlich aufeinander bezogen bleiben. Niemand möchte abstürzen. So gesehen ist jeder Tritt, den Sie am Fels machen, ein Ja-Sagen zum Leben. Aber Sie gehen immer das Risiko ein, den Absturz in Kauf nehmen zu müssen.
Ein Erbe unserer Kultur, nicht unbedingt eine menschliche Konstante, sondern tatsächlich auch in unserer Philosophiegeschichte so angelegt. Nicht? Ich denke an Augustinus.
Richtig, Katharsis, Askese. Sie können noch weiter zurückgehen. Sie können bis Platon zurückgehen, wo es so etwas gibt, ein Bestreben, sich Gott anzunähern, eine Verähnlichung mit Gott, so weit als möglich, heißt es bei Platon. Und das kann man auf unterschiedliche Weise erreichen. Einmal durch den Eros, was so die Schönheit der Lebensführung bezeichnet, aber auf der anderen Seite auch durch den Tod, wo eine vollständige Überwindung der irdischen Existenz erreicht wird, um da, wie Platon das beispielsweise nennt, dann den reinen Ideen möglichst nahe zu sein. Also wir haben hier so etwas wie eine Entsagung, eine Überwindung der Körperlichkeit als ein angestrebtes Ziel. Und ich glaube, das findet man in solchen modernen Versionen in existenzieller Form durchaus wieder.
Wenn man ganz zynisch ist, dann, wenn die Bergsteiger abgestürzt sind, hat's geklappt. Ja. Professor Franz Bockrath, Sportwissenschaftler am Sozialwissenschaftlichen Institut der Technischen Universität. Vielen Dank.
Ich bedanke mich.
Runterkommen Sie nimmer. Kaffeefahrten zum K2. Der Tag war das fast schon in HR2 Kultur. Am Schluss noch ein Fundstück aus dem Netz der Netze. Rainer Dachselt über eine ganz andere Expedition. It's very, very British. Scheinbar wenigstens.
Wir sehen eine freundliche alte Dame mit weißer Dauerwelle und einem kleinen Hund. Im Video auf ihrer Internetseite erzählt sie uns, was sie vorhat.
Hello, I'm Mary Woodbridge from Greenfield, Great Britain.
Hallo, ich bin Mary Woodbridge aus Greenfield in Großbritannien. Ich bin 85 Jahre alt und ich werde den Mount Everest besteigen. Natürlich zusammen mit meinem lieben Hündchen Daisy. Komm Daisy, Gassi. Der Gassigang ist, wie sich herausstellt, eine Trainingseinheit für die Everest-Expedition. Es geht auf den Botley Hill, der immerhin fast 300 Meter hoch ist. Dann erläutert Mary Woodbridge, welche Route auf den höchsten Gipfel der Welt sie nehmen will. Auf dem Everest gehen sie sonst von Basiscamp zu Camp 1, Camp 2 und so weiter. Zu viel Camping für meinen Geschmack. Ich gehe direkt vom Basislager auf den Gipfel. Sherpas will Mary Woodbridge nicht mitnehmen. Die armen Jungs tun ihr leid, schreibt sie. Und das bisschen Proviant, Irish Stew und Powerkekse für sich, Hundefutter für Daisy, das könne sie auch alleine tragen. Auch auf Sauerstoffmasken verzichtet sie, weil es die für Hunde eh nicht gibt. Trotzdem werden am Ende des kleinen Films Sponsoren angesprochen.
An Everest Expedition is very expensive.
Eine Everest-Expedition ist sehr teuer, wenn Sie mich sponsern wollen. Und Daisy natürlich auch, dann melden Sie sich bei uns.
Please contact us.
Das haben viele getan. Mary Woodbridges Internetseite ist schon seit etwa 3 Jahren im Netz. Viele Bergsteigerseiten und Outdoor-Ausrüster stehen in der Unterstützerliste. Auf der Kommentarseite gibt es ernst gemeinte Warnungen von Profis aus aller Welt zu lesen. Für so eine Tour müsse man doch viel besser vorbereitet sein. Angeblich haben auch 250 Radiosender und Fernsehanstalten über das Vorhaben berichtet. Wie ernsthaft ist allerdings nicht bekannt. Die Sache gilt jedenfalls als Erfolg, obwohl Mrs. Woodbridge es bis heute nicht auf den Mount Everest geschafft hat. Sie ist ja auch nur eine Erfindung und ihre Seite ein Beispiel für virales Marketing, also den Versuch, existierende Netzwerke und Medien auszunutzen, um etwas bekannt zu machen. In diesem Fall geht es um die Produkte einer Schweizer Firma, die Bekleidung für Bergtouren verkauft.
Na bitte, eine Radiostation mehr, die darüber berichtet hat. Hat funktioniert, das virale Marketing, hat sich selbst verbreitet, der Spot, bis ins Radio. Eine neue Mutation des millionenfach verbreiteten Bergvirus. Das war der Tag, morgen ist ein neuer Tag. Nachhören und herunterladen können Sie uns, falls Sie was verpasst haben oder was nochmal wissen wollen, unter www.hr2.de. Da gibt's auch den Newsletter, wenn Sie immer informiert sein wollen. Tschüss, bis morgen, sagt Florian Schwinn.